Überlandflieger, der Podcast.
Ja, hallo zum Überlandflieger, eurem Podcast aus und für den Kreis Minden-Lübbecke. Wir haben tolle Geschichten, spannende Personen aus eurer Nachbarschaft quasi. Heute geht es um ein Thema, an dem keiner von uns vorbeikommt und dabei fällt es dann manchmal auch echt schwer mitzuhalten bei der Entwicklung, die sich da gerade tut. Aber kaum haben wir unser Handy in der Hand, sind wir schon mittendrin. Wir sprechen über digitale Bildung, alles, was digital ist, Technik, ja, mit allem, was dazugehört. Und mein heutiger Gast ist Rudi Mantler von Code Freaks in Esbekamp. Grüß dich, Rudi.
Ja, moin. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, super, dass das mit uns beiden geklappt hat hier. Denn, Rudi, ihr bietet Tech-Kurse für Kinder und Jugendliche an.
Das ist richtig, ja.
Ja, wie genau sieht das aus? Also, was kann ich mir darunter vorstellen unter Code Freaks?
Ich nutze mal ganz gerne das Beispiel, wir sind ähnlich wie so eine Musikschule oder ein Sportverein, wo die Kids nach der Schule hingehen und sich gewisse Kompetenzen aneignen. Und wir machen das halt im Tech-Bereich. Also wir bieten hauptsächlich derzeit Kurse im Nachmittagsbereich an. Das geht los von einfach Programmieren lernen mit Scratch bis hin zu komplizierten 3D-Druckmodellen konstruieren und die auszudrucken. Aber auch ein ganz großer Bereich, ein beliebter Bereich bei uns ist Minecraft. Da fangen die, ab 7, 8 geht's da los, da erstellen die ihre eigenen Welten, lernen kreativ zu denken, logisch zu denken, bis hin zum Modding auch und genau, oder wir bieten einfach auch neuerdings auch ein Creator-Studio an, wo Jugendliche Content für Social Media erstellen. Und das nutzen wir aber auch gleichzeitig, nicht nur Grafik und Design-Skills beizubringen, sondern auch, wir pushen auch das Thema Medienkompetenz, verantwortungsvoller Umgang mit Content im Social-Media-Bereich. Ja, und darüber hinaus sind wir mittlerweile immer mehr auch in Schulen unterwegs, übernehmen AGs, helfen bei Workshop-Tagen mit, oder gestalten auch und Informatikunterricht mit. Also genau, wir sind da sehr vielfältig im Bereich Bildung unterwegs.
Total cool. Ich habe so ein bisschen das Gefühl von deinen Erzählungen und auch, was ich von euch schon erlebt habe, ihr setzt so ein bisschen da an, wo Eltern und der vorgeschriebene Unterricht überfordert sind oder Unterricht halt aufhört. Denn das ist ja ein riesengroßer, wichtiger Sektor, der aber von vielen Eltern auch irgendwie nicht mehr zu leisten ist bei der Entwicklung. Und Schulen das ja eigentlich bisher gar nicht im Lehrplan haben.
Ja, und zumal halt auch zu wenig Lehrkräfte, auch gerade im Informatikbereich. Ne? Also es gibt ja wenig Gymnasien, die zum Beispiel Informatik als Leistungskurs haben.
Ja, ich hatte das, glaube ich, damals als Grundkurs und habe da aber auch so Basisprogrammieren gemacht und Binärcodes. Macht heute wahrscheinlich keiner mehr. Ne?
Ja, aber ja, genau. Und dann gibt es halt ein paar Informatiklehrer, die sind aber auch total ausgelastet, würde ich mal sagen. Und die Schulen kommen da zum Teil auch gar nicht hinterher. Zumal sie dann auch vom Know-how gar nicht so am Puls der Zeit sind. Weil die Entwicklung gerade im Informatikbereich, im digitalen Themen ist ja rasant. Also alle halbe Jahre gibt es eine neue Technologie, neue Strategien oder was auch immer. Und da muss man ja am Ball sein. Und ich glaube, die Lehrkräfte sind ja generell sehr ausgelastet und haben da vielleicht auch noch gar nicht die Zeit, sich da up-to-date zu halten. Ne?
Wie sieht das in Schulen denn aus? Ist das dann eine klassische AG, die ihr anbietet oder ist das Unterricht?
Genau, das sind meistens immer so Nebenprodukte oder Formate. Also wir haben AGs, die kommen zu uns wöchentlich oder wir fahren auch in Grundschulen, die das Problem haben, zu uns nach Esbekamp zu kommen. Da fahren wir dann dahin und machen dann AGs im Schulalltag, aber auch im offenen Ganztag übernehmen wir AGs. Und wir haben auch schon im Informatikunterricht quasi mitgeholfen. Das ist halt der offizielle Informatikunterricht der jeweiligen Lehrkraft. Aber der hat uns dann gebucht, zum Beispiel einen HTML-Kurs zu machen oder auch einen Website-Kurs, wie erstelle ich eine Website. Da waren wir unterstützend, weil wir sind ja jetzt keine Lehrkräfte, die da jetzt einen Unterricht übernehmen können. Wir dürfen nicht im Lehrplan quasi tätig sein.
Wie ist das bei euch? Also ich kenne das von zu Hause. Ich habe 3 Jungs zu Hause. Ja. Und dem 10-Jährigen, dem kann ich noch einen guten Tipp geben. Ja. Für Insta und für, Insta ist er noch nicht, aber für so Sachen am Computer. Dann sage ich, ey, mach doch so und so. Dem Großen, der ist 15, den brauche ich nicht zu sagen. Der verdreht die Augen und du schüttelst auch schon den Kopf. Ja. Also wie schafft ihr es da, an die Jugendlichen ranzukommen, dass die nicht denken, ach, also was der mir jetzt erzählt, das weiß ich sowieso schon.
Ja, da braucht man gute, also wir nennen sie Coaches bei uns. Also nicht Dozenten oder Lehrkräfte, die auch noch nicht so weit weg sind von den Schülern. Also wir haben ja bei uns eine Art Mitgliedschaft, man kann für 20 Euro im Monat alles nutzen bei uns. Und da haben wir ungefähr so 150 Kids, die regelmäßig zu uns kommen. Und unser Durchschnittsalter ist 11. Unsere Zielgruppe ist aber 8 bis 18, sagen wir. Ne? Also die richtigen Jugendlichen, die kriegen wir noch momentan nicht so in der Masse, aber die 11-Jährigen. Und unsere Coaches, die wir da zum Teil haben, die sind auch 16, 17, manchmal sogar 15 oder 18. Die gehen zum Teil noch selbst zur Schule, machen Abi, Oberstufe oder sind in der Ausbildung. Oder wir haben auch einige Studenten, die bei uns mitwirken. Da ist die Altersspanne noch nicht so groß zwischen den Teilnehmenden und den Coaches. Und wenn du da Coaches hast, die für ein Thema brennen, die leidenschaftlich sind, die am Puls der Technik sind, das merken die Kids ganz schnell, ob der dem was zu erzählen hat oder nicht. Und da ist, glaube ich, das Problem auch das Dilemma mit uns Eltern. Wir sind da manchmal auch schon zu weit weg.
Ja, das merken ist die halt sehr so. Stark. Ne? Ja, klar. So, ja. Und dann benutze ich irgendwelche Wörter und dann, oh Mama, nee, sag das nicht.
Genau, hatte ich gestern die Situation mit meinem 14-Jährigen. Und das ging um das Thema, ein bisschen was anderes Thema, Jugendsprache. Und dadurch, dass ich den ganzen Tag mit jungen Menschen unterwegs bin, habe ich mir da auch schon das eine oder andere Wort angeeignet. Dann sagte ich so zu irgendeinem Thema, obviously ist das ja irgendwie anders.
Böses Faul, ne?
Dann sagte ich, Papa, sag das nie wieder. Sag das nie wieder. Ich sage, warum nicht? Das hört sich so komisch an, wenn du das sagst. Ich sage, meinst du cringe? Oh nein.
Ja, nein, cringe darf ich zu Hause auch nicht mehr sagen. Mama, man sagt nicht cringe. Also du sagst auf jeden Fall nicht cringe.
Ja, das ist echt schon erstaunlich, ne? Also die Kinder nehmen jeden, der irgendwie über 25 ist, als alt war, ne?
Genau. Und dann weiß man halt, man hat diese ganzen YouTuber und Influencer und die sind natürlich wieder ein anderes Alter. Was die erzählen, passt. Ja. Was ich erzähle, schlecht, ne? Genau. Aber das ist natürlich schon so ein schwieriges Thema. Auch du hast gerade Instagram schon mal gestreift, ne? Dieses Social Media Ding. Also ich als Journalistin, ich habe 22 Jahre Journalismus gemacht. Ja. Und dann gucke ich mir Instagram an, obwohl das jetzt mein Berufsfeld ist. Und dann könnte ich manchmal heulen, dass jeder da ungefiltert seinen Kram ablassen kann. Du kannst alles behaupten, du kannst dich auch Journalist nennen, du kannst von Recherchen sprechen und sie glauben dir natürlich alles, weil sie eben so nah an der Zielgruppe sind. Das ist ja auch ein Themenschwerpunkt bei euch, glaube ich, ne? Dass ihr so ein bisschen guckt, ey Leute, so erkennt ihr Fake News, so erkennt ihr, dass euch jemand Unsinn erzählt.
Ja, absolut. Also ich war vor vielen Jahren mal, da das Thema noch gar nicht gehypt war, war ich mal auf einen Vortrag von einem Medienpädagogen, der kam aus dem Raum Hannover, der sprach von Medienmündigkeit. Im Gegensatz zu Medienkompetenz. Er sagt, Kompetenz haben die alle sofort. Die wissen mit 3, 4 Jahren schon, wie man ein iPad bedient. Mündigkeit ist halt der verantwortungsvolle Umgang mit den sozialen Medien. Und das hat mich damals tief geprägt. Und das ist auch das, was wir mit Medienkompetenz verknüpfen. Wir sagen, okay, wir wollen aufklären und wir wollen ihnen helfen, gute und sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Weil nehmen wir mal an, hier... wir müssen aber ein bisschen zurückgucken zu den Wahlen, die wir da letztens hatten. Ne? Und ich habe ja zu Hause auch 4 Jungs im Alter zwischen 12 und 22. Gut, der 22-Jährige wohnt nicht mehr zu Hause. Und ich habe das auch bei meinen Jungs gesehen, wie die sich informieren. So, und da ist fast nur Social Media, ne? Insta, TikTok. Und dann hat man halt ganz, ganz stark gesehen, wer bei TikTok sehr, sehr präsent war und wer nicht. Und die haben auch dann das Mindset, ne? Diese AfD zum Beispiel, die hat da sehr, sehr stark bei TikTok die Jugendlichen geprägt. Und da den Kids einfach zu sagen, hey, das sind jetzt nicht so die Medien, wo ihr wirklich alles ungeprüft mal so übernehmen kann. Generell sollte man alles prüfen, finden wir, ne? Mhm. Und da versuchen wir einfach zu sensibilisieren, aufzuklären und einfach zu zeigen, hey, auch wenn das alles so toll und gut und neu daherkommt, der Menschenverstand, der ist schon noch sehr wichtig. Und dem muss man halt auch formen und Orientierung geben, ne?
Wobei der ja manchmal wie ausgeknipst ist, wenn dir da was erzählt wird. Ja, genau. Und das Schlimme ist ja auch bei Instagram, du bist da in deiner Bubble unterwegs und wenn du einmal in so eine AfD-Wahlwerbungsbubble zum Beispiel reingekommen bist, dann siehst du das natürlich nur noch und denkst, krass, die sind ja wirklich... Können wir jetzt auch eine andere Partei nennen? Also die Linke hat ja auch sehr fokussiert den Wahlkampf auf den Plattformen gemacht. Und ja, ich glaube, das sieht man in den Wahlergebnissen einfach. Und ich habe bei allen Sachen mal gesagt, Leute, ihr müsst aber doch mal hinterfragen, ob das stimmt. Und das ist ja halt so super schwierig, das als Erwachsener zu transportieren. Also wir hatten das Beispiel irgendwie immer mal abends, Mama, haben wir noch Klebeband? Und ich so, warum brauchst du jetzt Klebeband? Ja, hier der TikToker, der hat das gesagt, wenn ich mir was über den Mund klebe, dann kann ich besser schlafen. Ich so, kannst du das bitte sein lassen? Also, das sind ja so schwierige Geschichten. Aber wenn ich das sage, das ist dann halt relativ egal, ne? Aber das, klar, mit jüngeren Coaches ist das dann wahrscheinlich einfacher, wenn ihr dann über Instagram, TikTok und Snapchat redet, oder?
Ja, die sind auf Augenhöhe, ne? Also ich merke das immer so, wenn ich denen da was erzähle, dann ist mal sofort die Vaterfigur, Elternfigur irgendwo da. Und da ist immer eine gewisse Distanz, ist mal so schade, aber die ist unbestritten da. Und wenn dann so ein 16-Jähriger sagt, hey, glaub da nicht alles irgendwie, guck dir auch mal da was an, dann nehmen sie das halt schon stärker an. Thema KI momentan auch. Ich merke das bei unseren ganz jungen Teilnehmenden dann. Da habe ich letztens zwei Jungs sich unterhalten gesehen und sagten, ja, guck mal hier, Ronaldo und Messi, die sind hier irgendwie so zusammen und sowas. Und hat das total geglaubt. Ne? Und dann kam einer unserer jungen Coaches hin und sagte, ey, das ist einfach ein KI-Video, das ist einfach Fake. Das war denen gar nicht so klar. Und die Videos werden ja immer besser.
Es ist wirklich super schwierig zu erkennen bei manchen Dingen. Ja.
Und deswegen merken wir jetzt auch eine sehr, sehr starke Nachfrage gerade zu diesen Medienkompetenz-Workshops, gerade auch in Schulen oder auch in anderen sozialen Einrichtungen. Da ist ein sehr, sehr hoher Bedarf, auch in der Gesellschaft, denke ich mal. Ne?
Kann ich total verstehen. Also ist jetzt vielleicht auch berufsbedingt bei mir wirklich ein großes Thema, dass mir das wichtig ist, zu sagen, okay, du musst lernen zu erkennen, was ist Fake, was ist Wahrheit, wie kann ich es überprüfen? Meiner Meinung nach eigentlich auch was in Schulen stattfinden muss. Gut, was für ein Apparat dahinter steckt, bis sowas in Schulen verankert wird, ist schwierig. Da ist der AG-Weg der einfachere Weg. Wobei man dann ja auch schon wieder nach Finanzierung fragen muss. Genau. Ne? Also ja. Das kann sich ja wahrscheinlich nicht jede Schule einfach leisten. Euer Betrieb muss ja auch von irgendwas leben. Ne? Da nimmt ihr auch Geld, ihr könnt das ja auch nicht als Ehrenamtler machen. Ne?
Nee, absolut nicht. Also wir sind ja auch ein Wirtschaftsunternehmen, das ist zwar eine gemeinnützige GmbH, aber wir müssen ja auch gucken, dass wir unsere Kosten reinkriegen. Und es gibt Schulen, die haben gute Fördervereine, die dann auch unsere Leistungen bezahlen können. Mein Anspruch ist allerdings, ich würde es gerne den Schulen langfristig kostenlos anbieten, weil es geht uns um die Inhalte, die transportiert werden müssen. Und unser Unternehmen ist ja auch nicht darauf aus, irgendwie Profit zu machen und Gewinne zu generieren. Aber dann brauchen wir weiterhin Fördermöglichkeiten, Spender. Und vor allen Dingen auch die Wirtschaft, die sich da vielleicht auch beteiligt. Ne? Da arbeite ich auch ganz, ganz stark dran. Denn warum ist CodeFreaks letztendlich entstanden? Also der Urgedanke war, wir wollen für unseren ländlichen Raum Nachwuchskräfte frühzeitig identifizieren, sie entwickeln, ja, dass unsere Tech-Unternehmen auch überleben können langfristig. Ne?
Und wir haben ja hier einige große Player in der Region, aber wir sind jetzt wahrscheinlich nicht als Tech-Nachwuchsstandort schlechthin bekannt, ne?
Ja, ist wahrscheinlich so, wobei man in Espelkamp halt schon immer liest, hier Hightech-Standort, und wir haben ja auch wirklich coole Unternehmen bei uns, selbst unsere Mutterfirma Mittwald, woraus wir entstanden sind, Harting oder auch Gausemann hier in Espelkamp, hier in Minden auch Vago, also es gibt hier schon richtig gute Tech-Player. Ne?
Also das auf jeden Fall, ich meinte jetzt eher so gezielt auf den Nachwuchs, weil ja, da denkt man immer, man muss Fachkräfte von außerhalb holen, wobei wir wahrscheinlich viele Leute hier hätten, weil wenn du dich mal unter Kinder und Jugendlichen umhörst, die haben ja fast nur noch Bock auf diese Technik-Sachen und digital und sind da krass unterwegs. Und da gibt es bestimmt einige andere Schätzchen, die dann verloren gehen, weil wir nicht die Chance haben, die zu entdecken oder generell zu fördern.
Ja, ne? Ja, definitiv. Aber es hat sich aber auch gewandelt. Also ich hab früher jahrelang bei Mittwald den Ausbildungsbereich geleitet, und wenn ich so gucke, vor 10, 15 Jahren, da hatten wir Bewerber für die Ausbildung zum Fachinformatiker. Da waren von 10 Bewerber, haben 8 schon mal einen Computer auseinandergebaut. Die kannten die Bestandteile von dem Computer, die waren sehr hardware-fit, würde ich mal sagen. Heute würde ich behaupten, dass das vielleicht nur noch einer von 10 kann. Dass einer von 10 weiß, woraus ein Computer besteht. Und ich sehe das ja auch bei uns bei CodeFreaks. Die Technik hat sich gewandelt. Wir haben ja nur noch Smartphones, Tablets oder wie auch. Kaum jemand hat überhaupt noch einen Desktop-Rechner. Die wissen gar nicht, was das ist. So die Laptops, die kann man auch nicht auseinanderschrauben. Die wissen zum Teil nicht, was eine Grafikkarte ist, was ein Arbeitsspeicher ist, wo man den reinbaut. Die können zum Teil noch nicht mal eine Maus bedienen. Also wir haben jetzt in den Feriencamps ganz beliebtes Camp ins Leben gerufen. Das nennt sich Tech-License für die ganz Kleinen. Weil wir denen da einfach so, da bringen wir denen bei, wie bedient man eine Maus, wie legt man einen Ordner an, was ist ein Dateisystem. Diese Skills fehlen ganz, ganz vielen Kids heutzutage.
Ich glaube, nicht nur Kids.
Ja. Okay. Ja, das stimmt natürlich.
Ich hatte neulich mal eine Outlook-Schulung, da habe ich auch gedacht, hoppala, wir fangen aber wirklich von ganz vorne an. Deshalb glaube ich, dass auch viele Erwachsene vielleicht wegen der schnellen Entwicklung, die es eben in diesem Bereich auch gibt, immer gesagt haben, Leute, da komme ich nicht mehr mit. Mhm. Nur ist es jetzt natürlich auch schwierig, da wieder aufzuspringen. Also wäre das nicht auch noch eine Marktlücke, weiß ich jetzt nicht für euch, aber generell sagt, ja, eigentlich müsste man Erwachsenen auch mal nochmal Medienkompetenz geben.
Ja, also die Nachfragen kommen tatsächlich auch, aber wir müssen gucken, dass wir fokussiert bleiben. Unsere Zielgruppe sind halt Kids und Jugendliche. Aber wir machen ja auch Elternabende an Schulen zum Beispiel. Ne? Also wenn wir so vormittags sind, wir oft immer in den Unterrichten mit unseren Medienkompetenz-Workshops und abends gibt es dann halt einen Elternabend. Und da merken wir auch, da ist ein ganz großer Bedarf, auch ganz, ganz viele Nachfragen. Also ich erinnere mich, dass wir mal in der Corona-Zeit damals aber noch als Projekt bei Mittwald, als es Coachrix noch nicht gab, da haben wir für Eltern iPad-Kurse gemacht. Das war schon eine Herausforderung. Da musste man wirklich ganz bei Null anfangen. Ne? Und da waren, weil wir einfach gesehen haben, die Lehrkräfte kamen zu uns und haben gesagt, könnt ihr nicht den Eltern mal ein bisschen was beibringen? Die können den Kindern zu Hause gar nicht helfen. Das ist ja umgekehrt, dass die Kinder den Eltern irgendwie sagen, hier, so bedient man das iPad.
Genau, und dann ist es natürlich klar, dass man auch in seiner Kompetenz anders wahrgenommen wird, wenn man dann nämlich sagt, ja, aber du musst aufpassen bei TikTok, Snapchat, irgendwas, sagt man, ja, aber wie soll ich dir jetzt glauben, dass du das besser kannst als ich, ne? Wenn das Kind dir das iPad schon erklärt. Wäre das irgendwie, wie könnte man generell so diese Lücke, dass Eltern und Kinder da wirklich auch miteinander drüber reden könnten zu Hause als ganz normales Thema? Ich sag mal, gut, Pubertät muss ausklammern, da wird das mit dem Reden sowieso schwierig. Genau. Aber dass man da wieder diese Lücke schließt, die sich ja irgendwie aufgetan hat. Hast du da so als Experte eine Idee?
Ja, das ist in der Tat sehr schwierig, weil ich gucke da jetzt auch so aus Vatersicht drauf. Ich stecke ja selber so in dem Dilemma mit meinen Kids. Das ist ja dann in der eigenen Familie nochmal immer alles nochmal ein bisschen schwieriger. Ich merke, Kinder und Jugendliche, die merken halt immer sehr, sehr schnell, wer authentisch ist und wer nicht authentisch ist. So, wenn die merken, meine Eltern, die haben wirklich Ahnung und ich kann da so Mehrwert draus ziehen, dann kommen die Gespräche auch zustande, dann schenken sie dir auch Aufmerksamkeit und Mandat, in ihr Leben zu sprechen, sozusagen im technischen, auch wie auch im nicht-technischen Bereich. Und ich glaube, solange die Eltern sich selber nicht auf den Weg machen und sagen, okay, ich versuche jetzt mal zu verstehen, in welche Welt meine Kinder da unterwegs sind, weil da hapert es ja schon oft dran. Wir sind ja immer sehr schnell im Verbieten. Ne? Mhm. So, du machst das nicht, das ist böse und das ist falsch und da will ich mich auch gar nicht von freisprechen, ich rutsche da auch immer öfter wieder so rein, aber unsere Message in der Medienkompetenz, auch ein Elternabend ist immer, hey, nicht verbieten, sondern ein guter Begleiter sein, versuch zu verstehen, geh mal in die Welt deiner Kids, zock mal mit denen, ich mag das auch nicht, ich mag diese ganzen Spiele, die da nicht haben, aber mit den Kindern mal zu zocken und dann baut man halt Nähe und Beziehung auf, das ist letztendlich Beziehungsarbeit und dann wird die Lücke kleiner sein, aber das ist halt die Frage, ob viele Eltern das wollen und ob sie die Zeit und Muße haben dazu.
Ja, ich weiß, was du meinst. Denn ja. Klar, viele verteufeln auch dann, ob es nun, weil man stundenlang bei Minecraft sitzt und zockt und sagen, ja, aber das Kind verliert sich in der digitalen Welt und dann chatten die auch noch und wer weiß, was diese Leute dann wollen. Dann ist der nämlich gar nicht 14, mit dem er chattet, sondern der ist 45 und hat ganz andere Interessen, nämlich nichts Gutes im Schild. Also ja, da genau. Lauert ja auch ganz viel Böses. Nur ich glaube, das ist meine Meinung, Verbote helfen uns halt überhaupt nicht weiter.
Nein, also natürlich ist die Welt da draußen böse, so. Aber es hilft ja keinem zu sagen, ey, geh nicht in die Welt, weil wir leben mitten in dieser Welt. Und unsere Message ist immer, wir machen die so, so stark, dass sie in dieser Welt gut bestehen können. Ich spreche da mit meinen Söhnen auch immer wieder drüber. Ich sage, hey, wie kannst du erkennen, ob jemand irgendwie im Chat gute Motive hat oder nicht. Und da versuche ich halt immer übers Gespräch und versuche einfach aus meiner Praxis einfach zu sagen, hey, guck mal, wenn die hier so schreiben und wenn er da irgendwie immer wieder die gleichen Fragen stellt oder so, oder antworte ihm doch mal und stell mal komische Rückfragen, guck mal, wie er reagiert, dann merke ich so, da sind die ja sehr offen für. Und wir müssen die Kinder stark machen, die Jugendlichen, und denen nicht alles verbieten, weil die werden es heimlich machen, ne?
Ja, also sehe ich tatsächlich genauso. Wir haben uns ja neulich mal bei der Demokratiekonferenz in Esbekamp getroffen. Ja. Da habt ihr ja auch super coole Workshops angeboten. Da ging es ja auch um Social Media und Demokratie. Ja. Und unter anderem haben dann ja Schülerinnen und Schüler mit einem Coach von euch, euer FSJler war es, wie ich jetzt weiß, genau. Super krass kompetent, aber es hat gerade angefangen, also da weiß man, der lebt es auch, ne? Hatten dann darüber gesprochen, okay, welche Rolle hat Social Media und Pro und Contra von Verboten. aufgeführt. Wie stehst du denn persönlich dazu? Weil diese Altersgrenze für Instagram und TikTok und so, die wird ja immer mal wieder diskutiert, ne?
Ja, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Wir hatten ja die Expertin Silke Müller da, ich glaube, die hat ja das ja dann sehr stark vertreten, dass es da eine Altersgrenze oder eine Verbote quasi sein muss. Die Frage bei Verboten ist ja immer, wer kontrolliert denn dann, ob sie eingehalten werden? So, meine Erfahrung ist auch als Vater, wenn man verbietet, dann machen sie es eh, dann machen sie es heimlich. Also ich habe bessere Erfahrungen mit guter Begleitung gemacht und mit Aufklärung gemacht. Also im Zweifel würde ich mich immer gegen Verbote entscheiden.
Ja, sind wir tatsächlich ein bisschen softer unterwegs als Silke Müller? Geht bei mir ähnlich, weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich sage nein, dann passiert es hinter deinem Rücken, weil ich sag mal, schon beim Anlegen von einem Google-Konto da einfach das Geburtsjahr anders zu stellen und dann ist man mittendrin. Also den Zugriff, den gibt es jetzt nicht nur in der digitalen Welt, hatten wir früher auch, wenn es irgendwie darum ging, irgendeinen Film zu bekommen, der eigentlich ab 18 war. Natürlich haben wir den mit 14 gekriegt, wenn wir wollten. So, ne? Schwierige Geschichte, aber falls es nochmal interessiert, weiterführen, Silke Müller kann man auch gerne mal bei Instagram
folgen. Ja, ich fand sie sehr, sehr gut.
Super Digital-Expertin auch, was Kinder und Jugendliche angeht. Manchmal ein bisschen erschreckend, was sie erzählt, was sich da für böse Welt auftut. Aber dennoch glaube ich, dass so euer Weg, den ihr ja macht, Kinder frühzeitig an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, so und so geht es wirklich, macht Kinder stark und kann sie dann vielleicht schützen, weil sie sich auskennen. Ne? Du hast gerade schon mal ganz kurz angeschnitten, wie Code Freaks entstanden ist aus Mittwald Medien. Magst du da nochmal so euren Werdegang erzählen?
Ja, also ich bin ja schon seit ganz vielen Jahren in unterschiedlichen Rollen bei Mittwald unterwegs. Habe früher auch selber Webseiten umgesetzt als Selbstständiger, bin dann 2011 zu Mittwald gekommen und da auch dann viele Jahre im Ausbildungs- und Personalbereich tätig gewesen, also habe die Bereiche geleitet. Und ich hatte so ungefähr vor 10 Jahren war das so, da hatte ich die Idee, wir müssen unseren Nachwuchs einfach viel, viel, viel früher erreichen als in der 8. oder 9. Klasse, wie das immer so klassisch war. Ne? Da kamen Praktikanten, da hat man die versucht zu gewinnen für eine Ausbildung. Und das hat dann mal geklappt, manchmal nicht geklappt. Und ich bin auch sehr sportaffin, verfolge den Fußball halt auch sehr intensiv. Und ich war schon immer begeistert von diesem Konzept der Fußball-Bundesligen, die Nachwuchsleistungszentren haben. So, und irgendwann hat der DFB, weil unsere Nationalmannschaft ja im Jahr 2000 waren die ja ganz schlecht, dann hat der DFB gesagt, wir brauchen besseren Nachwuchs. Jeder Bundesliga-Club muss so ein Nachwuchsleistungszentrum haben. Und was die machen ist, die gucken, wer sind die besten Talente in dieser Region. Und dann werden die frühzeitig gescoutet, dann werden die ausgebildet und dann werden sie hoffentlich irgendwann Bundesligaspieler. Da schaffen es aber nur 1% ungefähr. Diesen Gedanken fand ich gut und ich dachte, irgendwie sowas müsste es auch im beruflichen Kontext für Techies geben, so ein NLZ für Techies. Und wie können wir das machen? Damals habe ich nur sehr stark im Mittwald-Kontext gedacht. Aber so während der Pandemie haben wir dann bei Mittwald einfach mal ausprobiert. In den Sommerferien haben wir mal so ein Camp, so ein Lego Mindstorms Camp gemacht. Da kamen 30 Kinder, die haben sich da angemeldet. Wir haben die eine Woche richtig mit externen Dozenten damals noch, haben wir die wirklich gut bespaßt und geschult in dieser Woche. Und dann hatten wir die Idee, dass wir sagen, okay, sowas braucht die ganze Region, sowas braucht nicht nur Mittwald. Und das lag mir halt auch sehr stark auf dem Herzen. Und dann habe ich mit unserem jetzigen Gesellschafter, den Gründer von Mittwald, den Robert Meyer, haben wir gesagt, ey, wir gründen ein Unternehmen, das gemeinnützig ist, das der ganzen Region hilft, guten Tech-Nachwuchs zu finden. Und so sind die Coachwigs entstanden. So, Mittwald, wir sind zwar eine 100%ige Mittwald-Tochter, Mittwald ist auch, der Robert Meyer ist auch Gesellschafter, aber wir sind sehr eigenständig und autark und möchten auch gerne mit allen Unternehmen und Organisationen zusammenarbeiten und haben das wirklich im Fokus für alle guten Tech-Nachwuchs heranzubilden. Für die, die gerne hierbleiben wollen, ne? Und nicht irgendwie in die Großstädte gehen möchten.
Kann ich nur unterstützen, das ist schön hier nämlich bei uns. Was hast du so für ein Team um dich? Also ihr habt FSJ, also in dem Sinne, wenn jemand mal so ein freiwilliges soziales Jahr in so einer Sparte machen will, ist ja bei euch sowas von richtig. Also das heißt, die Coaches habt ihr habt die Mitgliedschaft haben. Und wer ist noch bei euch?
Genau, ich habe noch bei mir eine Fachkraft, die hat Mathe und Informatik auf Lehramt studiert. Und auch am Gymnasium ihr Ref beendet, hat sich dann aber entschieden, in einen außerschulischen Lernort zu gehen Und die Birte arbeitet bei mir und ist so für die Inhalte zuständig und die coacht auch unsere jungen Coaches sozusagen und ist auch für Schulkooperation zuständig. Dann habe ich noch einen Jahrespraktikanten in Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg Lübbecke. Die haben ja so einen Bildungsgang, dass man sein Fachabitur im Bereich Informatik machen kann. Und dort sind die im ersten Jahr 3 Tage im Unternehmen und 2 in der Berufsschule und im zweiten Jahr sind die 5 Tage in der Berufsschule. So einen Platz haben wir auch. Wir sind immer so ein Viererteam, die jeden Tag da sind und dann kommen nachmittags zu den Kursen die jeweiligen Coaches, das sind Studenten, Schüler, andere Fachkräfte aus anderen Partnerunternehmen und insgesamt ist unser Team schon so ungefähr 20, 22 Leute schwirren da bei uns rum in unterschiedlichen Rollen und Funktionen.
Super wichtiger Punkt, du hast es ja gerade schon gesagt, die hier bei uns bleiben wollen, dass man die ja, jetzt genau. Schon irgendwie versucht, mit Unternehmen in Kontakt zu bringen oder so. Gerade deshalb, weil ja auch immer viele den Fachkräftemangel spüren und bemängeln und sagen, ja, uns fehlt das gute Personal. Glaubst du, dass, egal welches Thema, also sei es hier eure Tech-Kurse oder auch andere Sachen, wenn man das früh genug anbieten würde, dass das ein Punkt sein könnte, mehr Fachkräfte zu haben? Oder ist es einfach der demografische Wandel und wir haben Pech gehabt, was Fachkräfte angeht?
Ja, dann wären wir ja so ausgeliefert.
Das klingt nicht schön, ne?
Na, ich bin immer ein Freund davon, dass man einfach frühzeitig Möglichkeiten schafft, dass Menschen einfach ihre Talente und ihre Stärken entdecken können. So, und das fängt ja auch schon ganz früh an. Also ich bin ja ein Riesenfan von dem Gerald Hüther, der schreibt ja richtig gute Bücher. Und der hat ja so einen Satz für mich immer so geprägt, der sagt, jeder Mensch kommt halt auf die Welt mit einer natürlichen Freude am Entdecken und am Lernen. So. Dann sagt er auch, unser Bildungssystem zerstört das mit der Zeit. Aber also ich finde da schon ein bisschen Wahrheit dran und das ist auch unser Ansatz. Unsere Kurse sind auch nicht so systematisch durchstrukturiert. Wir haben die Haltung, sagen, okay, wir geben dem Kind erstmal die Technik an der Hand, dann soll er es mal ausprobieren. Und dann soll es erstmal gucken. Und wenn es dann nicht weiterkommt, dann haben wir halt einen Coach, deswegen nennen wir es auch Coach, jemand an der Seite, der ein paar Sachen mehr weiß als das Kind und dann das Kind weiterhelfen kann, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, wenn man das in allen Bereichen viel stärker fördern würde, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Kinder und Jugendliche viel früher merken, was kann ich denn eigentlich, was klappt ganz gut, was klappt weniger gut und in welche Richtung will ich gehen. Weil wir haben ja immer noch ganz viele Jugendliche, die total orientierungslos sind, ne? Die noch gar nicht wissen, was sie machen.
Also gebe ich zu, war ich damals auch. Bis zum Abi dachte ich, um Gottes Willen, was will ich eigentlich machen, was kann ich?
Genau. Und ich finde, da kann man auch, ich bin ja auch Coach und ich finde, da kann man auch sehr, sehr viel frühzeitig machen mit Stärkentests, mit einfachen Methoden, indem man sich einfach mit Menschen beschäftigt und sie einfach mal entdecken lässt, wer sie eigentlich selbst so sind, weil gewisse Talente und Stärken sind ja schon früh erkennbar.
Mhm. Habt ihr Chancen, im Rahmen eurer Kurse und Feriencamps die Kinder und Jugendlichen schon mit Firmen in Kontakt zu bringen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja schon mittlerweile einige Partnerunternehmen, die mit uns auch mitarbeiten. Da vermitteln wir auch Praktika. Wir haben ja auch den einen oder anderen Mitarbeiter aus den Firmen, die als Fachkraft, die bei uns mitmachen, Kurse machen. Und jetzt ganz neu im nächsten Jahr, kann ich glaube ich jetzt schon auch offiziell sagen, wir haben unsere erste große Förderung bekommen über den Pakt für Informatik 2.0. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr das Projekt Freaks Mobile, nennen wir das, an den Start bringen. Das heißt, wir haben Fahrzeuge, einen Anhänger, fahren dann in Schulen, in Jugendhilfeeinrichtungen und bieten dort Technikworkshops an und bauen dann diesen Anhänger zu einem Escape Room aus über 2 Jahre. Das ist der eine Baustein. Der andere Baustein ist in den Ferien Junior Tech Startups, nennen wir das. Das heißt, bis zu 10 Schülerinnen und Schüler können dann in Zusammenarbeit mit uns und mit unseren Partnerfirmen eine Woche gezielt an einem Projekt arbeiten. Das kann diesem Escape Room zugutekommen, muss es aber nicht. Und da versuchen wir frühzeitig dann die Schüler mit den Firmen schon zu verknüpfen. Dann lernen die in dieser Woche schon kennen, dann melden die sich vielleicht mal für den BFE-Tag, dann weiß man schon, ah, der war ja in den Ferien schon bei uns, geht zum BFE-Tag, dann zum Praktikum und optimalen Fall dann in die Ausbildung oder das duale Studium, ne?
Ja, je öfter man sich sieht, je besser man sich kennt und je früher, ne, glaube ich auch, kann man gucken, ey, das matcht, glaube ich. Geh noch ein paar Jahre zur Schule, mach das und das und dann fängst du bei uns an. Ne? Was hast du vielleicht für dich auch mitgenommen in deiner Arbeit jetzt bei CodeFreaks mit Kindern und Jugendlichen? Also das ist ja was, so wie ihr auf Augenhöhe miteinander sprecht, ist es ja sicher nicht einseitig, also dass du nur erzählst, sondern du wirst ja sicher auch Dinge mitnehmen.
Ja, total. Also ich Ich habe mein Leben lang auch schon ehrenamtlich und auch beruflich immer mit jungen Menschen gearbeitet. Und ich liebe das, mit jungen Menschen zu arbeiten. Also ich bin im Kopf, glaube ich, noch sehr jung geblieben. Ich sage immer, mein Körper erinnert mich halt immer jedes Jahr, jeden Morgen daran, dass die 5 davor schon steht. Aber ich sage, im Kopf ist sie noch lange irgendwie nicht angekommen. Und ich finde es einfach sehr, sehr gut, von jungen Menschen zu lernen, dass sie noch sehr unbelastet und unvoreingenommen an Themen rangehen, dass sie mutig sind, unbekümmert sind, einfach auch mal Dinge ausprobieren. Ich merke das, wenn man viel mit älteren Menschen unterwegs ist, dann ist immer dieses Mindset, das ist doch immer nicht gut gegangen und das hat schon mal nicht geklappt oder so. Ne?
Das machen wir nicht nochmal, genau.
Ja, genau, ja. Das habe ich mal ausprobiert und das merke ich immer halt sehr stark, mit wem ich so unterwegs bin. Und diese Arbeit mit jungen Menschen möchte ich bis zum Schluss eigentlich niemals mehr missen.
Ey Rudi, wir können, glaube ich, noch 3 Stunden weiterreden.
Ja, stimmt.
Wirklich, ich finde es so spannend. Und jetzt am Ende der Folge darf ich mich ja nochmals Code Freaks Fangirl outen. Ja. Ich finde eure Arbeit zum einen so unfassbar gut gemacht. Immer wenn ich mit euch zu tun habe, denke ich, wow, mehr davon. Und ihr habt da echt ein mega tolles Team. Deshalb kann ich Leuten nur ans Herz legen, ey, wenn ihr Kinder habt in dem Alter und ihr merkt, die sind technikaffin oder... Für euch ist das ein rotes Tuch, aber ihr möchtet es eben nicht verbieten, weil sie es trotzdem machen. Schaut euch mal an, was Code Freaks für Angebote hat. Das sind wöchentliche Kurse, das sind Feriencamps. Quatscht in euren Fördervereinen oder in der Schule mal, ob man sich das Team mal holt, weil das ist echt großes Kino. Deshalb, Rudi, ich bin gespannt, was wir noch voneinander hören.
Ich auch.
Wann wir uns wiedersehen. Erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du mein Gast gewesen bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann... ja, hinterlasst uns gerne einen lieben Kommentar, empfehlt uns weiter und seid hoffentlich auch bei der nächsten Folge vom Überlandflieger wieder mit dabei. Macht's gut, ciao!
Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS, Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.